ADHS wird oft auf ein Defizit verkürzt. Dabei erlebe ich es bei meiner Frau ganz anders. Sie hat nicht zu wenig Aufmerksamkeit, sondern vereint zu viel davon in sich. Sie ist extrovertiert, energetisch, enorm kreativ, hat Antennen für alles und jeden. Sie nimmt ständig unterschiedlichste Dinge wahr. Kein Wunder, dass es ihr schwerfällt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Das sagt Fabian über seine Frau Natalia, bei der im Erwachsenenalter ADHS diagnostiziert wurde. Und damit heiße ich euch alle herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts Gesagt, gefragt, die Podcast-Therapie. Heute geht es um ADHS in Beziehungen. Ein ganz wichtiges und sensibles Thema, wie ich finde. Und ich freue mich sehr, dass wir durch Fabian und Natalias Geschichte heute ein paar Einblicke bekommen. Wie ihr vielleicht hört, ist meine Stimme noch ein bisschen angeschlagen, da mich eine Erkältung erwischt hat. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Bevor wir Fabians Geschichte hören, möchte ich unsere heutige Expertin begrüßen, Hanna Gentsch. Sie ist systemische Einzel- und Paartherapeutin mit jahrzehntelanger Erfahrung und, so viel darf ich euch verraten, sie bringt im nächsten Jahr ein Buch über ADHS und die Liebe heraus. Hallo Hanna!
Hallo Alex, schön wieder dabei zu sein.
Ja, Hanna, deine erste Einschätzung zum Satz, den wir zu Beginn der Folge gehört haben.
Ja, es ist sehr spannend, weil natürlich bei Frauen die Diagnostik und auch die Symptome von ADHS ganz anders gelagert sind als das Typische, was wir alle zu meinen über ADHS zu wissen und zu denken kennen. Deswegen freue ich mich auf die Geschichte.
Ja, Fabian hat myself seine Geschichte erzählt und die lese ich jetzt vor. Schon ganz am Anfang unserer Beziehung fiel mir auf, dass Natalia selten pünktlich war. Natürlich war das manchmal nervig, wer wartet schon gern. Für mich war das aber eher eine charmante Schwäche, ein Teil ihres lebendigen Wesens und der vielen Dinge und Einfälle, die sie ständig im Kopf hatte. Wir hatten noch keine Kinder, keinen eng getakteten Alltag, keinen Dauerstress. Trotzdem verkalkulierte Natalia sich häufig. Es war für sie wahnsinnig schwer, Zeit richtig einzuschätzen. Ich habe ihr oft gesagt, du musst jetzt langsam los. Manchmal fing sie auch, direkt bevor wir aufbrechen wollten, mit etwas völlig Banalem an, zum Beispiel die Besteckschublade ausräumen. Für mich nicht nachvollziehbar. An ADHS als eine mögliche Erklärung für dieses Verhalten dachte ich nie. Bei der Bundeswehr hatte ich einen Kollegen, der diese Diagnose hatte, und der war so, wie man sich das vorstellt. Jemand, der sich schwer konzentrieren kann, hyperaktiv und impulsiv ist und damit auch öfter aneckt. Mit Natalia hatte das alles nichts zu tun. Inzwischen weiß ich, dass ADHS sehr unterschiedlich aussehen kann. Gerade bei Frauen wird es oft spät erkannt, weil sie als Mädchen lernen, ihre Schwierigkeiten zu verbergen. Sie passen sich an, beobachten andere genau und investieren enorme Energie, um normal zu wirken. Außerdem orientieren sich die Diagnosekriterien noch immer stark an den Verhaltensmustern von Jungen, die eher durch ihr Verhalten im Unterricht oder schlechte Noten auffallen. Frauen kämpfen häufiger mit innerer Unruhe, Vergesslichkeit, Selbstzweifeln und Perfektionismus und bleiben so über Jahre unsichtbar. Man nennt es Masking. Es funktioniert jahrelang, bis die Anforderungen im Beruf oder in der Familie so stark werden, dass die Strategien nicht mehr ausreichen. Bei Natalia löste die Geburt unserer Kinder eine Überforderung aus, die sie nicht mehr verbergen konnte. Vor rund 10 Jahren kam unser erstes Kind auf die Welt, ein Jahr später das zweite. Inzwischen haben wir 4 Kinder. Bei den Erstgeborenen war unsere Rollenaufteilung klassisch. Natalia war daheim, ich arbeitete Vollzeit in einer Bank. Mit 2 kleinen Kindern im Abstand von nur 12 Monaten verschärfte sich die Situation. Eltern kennen das. Die Kinder müssen angezogen, rechtzeitig zur Kita oder zum Kinderarzt gebracht werden. Gleichzeitig haben sie Hunger, wollen spielen, schmusen, haben Bauchschmerzen. Ständig braucht eines etwas. Das ist für jeden eine Herausforderung. Doch für jemand, den es ohnehin schwerfällt, Abläufe im Blick zu behalten, ist das nahezu unmöglich. Wenn ich abends nach Hause kam, war Natalia völlig überreizt. Durch Ratgeber stießen wir auf das Thema ADHS. Ich erinnere mich daran, wie wir am Küchentisch saßen und Fragebogen und eine Liste mit Symptomen durchgingen. Da stand, vergisst du häufig Dinge, die du eigentlich gerade erledigen wolltest? Und sofort fielen uns unzählige Situationen ein. Die Kaffeetasse auf dem Autodach, das Lastenrad, mit dem sie ohne Akku losfuhr, Schlüssel und Handy, die sie ständig suchte. Wie siehst du das? Fragte sie mich immer wieder und ich konnte nur nicken. Ein Facharzt bestätigte wenig später das Bild, das sich bei uns am Küchentisch langsam geformt hatte. Über mehrere Termine hinweg wurde meine Frau untersucht. Selbst ihre Grundschulzeugnisse wurden mit einbezogen. Bereits damals notierte man mangelnde Konzentration. Auch ihre fehlende Struktur und Schlampigkeit tauchten auf. Am Ende war das Ergebnis eindeutig. Alle Schwellenwerte waren erreicht. teilweise deutlich überschritten. Für Natalia war die Diagnose eine Erleichterung, endlich eine Erklärung, warum ihr manches so schwer fiel. Für mich war es ein Aha-Moment, vieles ergab plötzlich Sinn. Seitdem hat sich bei uns einiges verändert. Wir führen inzwischen einen gemeinsamen Kalender, in dem alle Termine der Kinder und von uns beiden eingetragen sind. Das macht den Alltag planbarer. Auch bei Projekten im Haushalt sprechen wir uns besser ab. Früher hatte Natalia einfach Möbel bestellt, ohne die Maße zu überprüfen. Heute überlegen wir gemeinsam, ob es passt. Das erspart uns beiden Frust. An meinem Verständnis von Partnerschaft hat die Diagnose nichts geändert. Für mich bedeutet Liebe, sich gegenseitig zu unterstützen. Es geht nicht darum, meiner Frau Verantwortung abzusprechen, sondern zusammen Wege zu finden, wie es leichter wird. Es ist umgekehrt ja auch so, dass sie mir das Leben oft leichter und schöner macht. Ich bin ruhig und introvertiert, sie extrovertiert und energetisch. Sie ist enorm kreativ, hat Antennen für alles und jeden. Es fehlt ein Ausknopf. Am Esstisch fällt mir das immer wieder auf. Für mich ist es völlig in Ordnung, wenn beim Reden auch Pausen entstehen. Natalia hingegen empfindet Stille sofort als unangenehm. Sie bezieht die anderen mit ein, erzählt etwas, damit alle sich wohlfühlen. Oft wird ADHS auf ein Defizit verkürzt. Dabei erlebe ich es bei meiner Frau ganz anders. Es geht nicht darum, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit hat, sondern dass sie zu viel davon in sich vereint. Sie nimmt ständig unterschiedlichste Dinge wahr. Kein Wunder, dass es ihr schwerfällt, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Vermutlich macht es evolutionär betrachtet Sinn, dass wir Menschen verschieden sind. Die ruhigeren, strukturierteren Charaktere auf der einen Seite und die, die mit überbordender Energie und viel Aufmerksamkeit durchs Leben gehen, auf der anderen. Eine Gemeinschaft braucht beides. Ja, mich berührt diese Geschichte sehr und es freut mich, wie die beiden ihr Leben zusammen meistern und aufeinander eingehen. Hanna, bevor wir in die Geschichte einsteigen, möchte ich gern einmal besprechen, um was es sich bei ADHS eigentlich genau handelt. Ich glaube, kaum ein Thema wird ja momentan mehr in den sozialen Medien besprochen.
Ja, absolut. ADHS ist gerade das Top-Thema, sowohl in der Psychotherapie als auch in der Paartherapie. Es gibt unglaublich viel mediale Aufmerksamkeit für dieses Thema. Eine Fülle an Influencern, an Bloggern, an Büchern, an TV-Dokumentationen. Und es ist toll, dass endlich Aufklärung passiert in diesem Feld.
Absolut. Was bedeutet denn ADHS genau?
Ja, ADHS ist eine neurobiologische Störung und am Ende verändert sie die Informationsübertragung im Gehirn. Das heißt, dass Botenstoffe nicht ausgeglichen funktionieren. Das führt bei Menschen dazu, dass sich zum Beispiel kognitive Funktionen, insbesondere wie Aufmerksamkeit und Motivation, beeinträchtigt werden.
Lass uns jetzt super gerne zusammen in die Beziehung einsteigen von Fabian und Natalia. Fabian hat Natalia ja anfangs als, ich sag mal, lebendig, spontan, charmant, chaotisch beschrieben. Sie vergisst mal was, ist unkonzentriert. Das klingt doch erstmal nicht nach einer großen Sache, oder?
Nein, es klingt erstmal nicht nach einer großen Sache. Das, was ich besonders schön finde an dieser Geschichte, ist, dass Fabian sehr wertschätzend über seine Partnerin spricht und natürlich auch gleich diese Vorteile, die ADHS mitbringen kann, die Stärken, die großen Superkräfte rausgearbeitet hat in der Geschichte. Das empfinde ich als Zuhörerin dieser Geschichte gerade als einen sehr, sehr schönen Punkt. Und aktuell hört es sich noch nicht als Herausforderung an, aber ich kann mir vorstellen, dass es im alltäglichen Zusammenleben für beide als Paar und auch im Familiensetup Herausforderungen gibt.
Er erzählt ja auch, dass es eher so, ja, so, dass ihre Vergesslichkeit und Unpünktlichkeit, zunächst dachte er irgendwie, ja, ist so ein Charakterzug, ne? Ich glaube, wir kennen alle Menschen, die mal zu spät kommen oder irgendwie, ja, weiß auch nicht, Dinge vergessen, so irgendwie typisch. Aber wie typisch ist es denn, dass Partnerinnen ADHS-Symptome lange nicht erkennen oder sie eben für was völlig anderes halten?
Leider ist es sehr typisch, vor allem bei Frauen, weil nach wie vor in der Gesellschaft dieses Bild des Zappelphilips vorherrscht. Viele haben einfach
ja, absolut
unruhige Personen, Kinder im Kopf, die auf der Schulbank sitzen, nicht still sitzen können, Kügelchen aus Papier rumschießen, lachen, nicht aufpassen, sehr unter Impulskontrolle leiden. Und da fallen Mädels mit ADHS oder mit ADS-Symptomatiken leider runter, weil da die Aufklärung eben noch nicht sehr verbreitet ist in der Gesellschaft, dass es Frauen in einer ganz anderen Form betrifft, beziehungsweise die Symptome anders sichtbar werden.
Dann gehen wir doch hier gleich mal rein. Wie zeigen sich denn ADHS oder ADS-Symptome bei Frauen?
Bei Frauen ist es sehr nach innen gerichtet und Frauen haben zum Beispiel das, was in der Geschichte ja auch schon rausgearbeitet wird, häufig sehr starke Antennen, sind sehr sensibel, sehr empathisch, können unglaublich gut auf andere eingehen, achten auf alles, nehmen alle Informationen im sozialen Umfeld wahr, versuchen sie zu bearbeiten, zu verarbeiten. Das, was auch sehr traurig ist für Frauen mit dieser Symptomatik, ist, dass sie sehr häufig als unkonzentriert abgestempelt werden und auch in Anführungsstrichen als ein bisschen faul, unorganisiert, was gar nicht der Fall ist, sondern einfach dieser Symptomatik von ADS oder auch ADHS entspricht, die man aber sehr, sehr gut mit Tools, mit dem Wissen auch erstmal, wenn diese Diagnose da ist, bearbeiten kann und lösen kann.
Also ich finde, da schwimmt ja auch total viel Stigmata mit und so Vorverurteilung, ne? Wenn ich das jetzt gerade höre, dass man Betroffene so abstempelt und irgendwie ja auch die ganzen Symptome so kleinredet, das ist ja irgendwie total, es ist überhaupt nicht fair, ne?
Nee, ist gar nicht fair und das ist sehr traurig und für Betroffene auch bei mir in der Praxis ein unglaublich hoher Leidensdruck, weil es einfach auch ganz häufig nicht ernst genommen wird vom Umfeld.
Ja, und ich meine, in der Geschichte jetzt, was Fabian uns erzählt hat, haben wir ja gehört, dass quasi auch Natalia so angepasst war. Dieses Kopieren, dieses Masking hat er es, glaube ich, genannt. Mhm. Und dass genau das aber zusammengebrochen ist, als das erste Kind kam, weil da so viel Überforderung, Reizbarkeit und ja auch Chaos war. Und ich finde an der Stelle erstmal total verständlich. Ich meine, ein Kind verändert einfach das Leben. Und ob man jetzt neurodivergent ist oder nicht, da kann man ja auch einfach mal überfordert sein.
Absolut.
Aber ist es immer so, dass quasi so, sobald dann noch was dazukommt, in Anführungsstrichen, dass da dann irgendwas kippt? Oder wie ist es nach deiner Erfahrung?
Also nach meiner Erfahrung in meiner Arbeit kann ich dem nur zustimmen, denn bis zu diesem frühen Erwachsenenalter kann man tolle Coping-Strategien entwickeln für sich, als neurodivergente Person gut durch diesen Alltag durchzukommen, in der Schule, im Beziehungssetup, im Familiensetup, da gute Strategien zu entwickeln, um in Anführungsstrichen in der Gesellschaft in diesem Fluss gut mitschwimmen zu können, ohne ganz großartig aufzufallen. Und dann kommen Kinder, Schlafmangel, der ja auch nochmal biochemisch viel beeinflusst, der auch nochmal viel mit Botenstoffen wie Dopamin, was ja in der Neurodivergenz ein ganz wichtiger Botenstoff ist, ja, zutage treten lassen.
Mhm. Fabian sagt dann oder beschreibt die Diagnose ja auch als Erleichterung für beide. Kann solch eine Erkenntnis denn tatsächlich sowas Heilsames für die Beziehung haben? So ein, jetzt verstehen wir uns endlich Moment oder?
Es ist nicht unbedingt dieser jetzt verstehen wir uns Moment, aber es ist eine Erkenntnis, die man bekommt als Paar. Es ist eine Möglichkeit, dass sich etwas verändern lässt. Es geht weg von diesem du bist es, du gibst dir nicht genug Mühe oder ich bin es nicht wert, dass du versuchst, dich zu verändern und auch mal nachhaltig, sondern es ist auf einmal der ADHS-Part da, um ihn als dritte Person in der Beziehung zu sehen, dem ganzen Kind einen Namen zu geben und versuchen, mit dieser Diagnose Lösungen zu finden.
Jetzt höre ich immer wieder von Betroffenen, die dann wie Natalia auch super erleichtert sind, dass sie dem Kind quasi Namen geben können, dass man weiß, okay, tatsächlich stimmt was mit mir nicht, bild mir das nicht nur ein, ne? Aber damit geht's ja eigentlich doch erst los, weil nur wenn man die Diagnose hat, verschwinden ja die Symptome nicht, ne? Und wir wissen alle, ADHS, schwierige Geschichte, lässt sich viel über Routine einstellen, was ich so gelesen habe und gehört habe. Manche probieren es auch mit Medikamenten. Da will ich jetzt gar nicht tiefer reingehen, aber ich glaube, dieses erstmal benennen, was würdest du denn sagen als Paar, was für erste Schritte kann man gemeinsam gehen, wenn man die Diagnose bekommen hat?
Wenn man die Diagnose bekommen hat, kann man sich erstmal Platz machen und aufräumen, sortieren und sich wirklich überlegen, was ist denn der ADHS oder ADS-Part in unserer Beziehung? Was können wir wirklich auf diese Diagnose projizieren und wo müssen wir vielleicht auch unabhängig von dieser Diagnose als Paar miteinander arbeiten, weil es natürlich unterschiedliche Ansätze gibt. Je nachdem, ist es wirklich eine ADHS-thematische Geschichte oder ist es doch eher eine ganz klassische kommunikative Geschichte in der Paardynamik. Das heißt, sich wirklich mal hinzusetzen und zu überlegen, was können wir wirklich mit ADHS oder ADS verbinden in den Herausforderungen, die wir haben.
Was sind denn aus deiner Erfahrung nach typische Konflikte in Beziehungen, in denen eben eine Person ADHS hat?
Also ganz typische Konflikte sind dieses ein wenig chaotisch unorganisierte. Einer von beiden schafft es nicht, sich an Vereinbarungen zu halten, wie ich bin verantwortlich für die Wäsche, ich bringe den Müll raus, ich räume auf und ich bringe es dann auch zu Ende. Ganz häufig geht es dann darum, dass die Wäsche so halb nass, klamm noch in der Waschmaschine liegt und es nicht geschafft worden ist, es in den Trockner zu räumen. Diese ganz normalen Haushaltsgeschichten kommen ganz häufig als Konflikte. Oder auch, dass Fristen versäumt werden, gerade im Familiensetup. Das Kind soll eigentlich zum Schwimmkurs angemeldet werden, die Frist verstreicht, die Frist für die Anmeldung vom Kindergarten verstreicht. Organisatorische Punkte sind sehr, sehr häufig ein kritischer Punkt bei Partnerschaften, bei denen einer zumindest neurodivergent ist.
Während du das gesagt hast, musste ich gerade daran denken, an einen Satz, den Fabian ja gesagt hat. Er sagte, Liebe bedeutet für mich, sich gegenseitig zu unterstützen, ohne Verantwortung abzusprechen. Mir ist er ehrlicherweise im Kopf geblieben, weil natürlich Verantwortung gerecht oder auch personengerecht aufzuteilen, ist ja wirklich für jede Beziehung nur von Vorteil, weil man dadurch ja einfach auch den Alltag, all die Aufgaben auf vier Schultern sozusagen aufteilen kann. Jetzt ist natürlich der Satz, finde ich, nochmal besonderer, weil er ja um die Neurodivergenz seiner Freundin, seiner Frau weiß. Wie gelingt denn jetzt hier der Balanceakt?
Der Balanceakt gelingt so, dass man die andere Lösungen findet als Paare, die zum Beispiel keinen neurodivergenten Part in der Beziehung mit dabei haben. Das heißt, dass man Aufgaben quasi bedarfsgerecht verteilt und das, was er ja auch schon gesagt hat, sie ist so unwahrscheinlich schön, kreativ, bringt so viel Liebe und Leichtigkeit auch mit rein in die Beziehung. Und dass man vielleicht wirklich eher diese organisatorischen Parts bei ihm lässt und ihr eher die Planung von coolen Familienausflügen überlässt, Dekorationen in der Wohnung zu Weihnachten oder zu Ostern, Backen, Basteln und all diesen ganzen Zauber, den auch eine Beziehung, auch eine Familie braucht, um harmonisch und gut leben zu können miteinander.
Total. Und ich finde, das hat er ja wirklich schön geschrieben, ne? Also, oder beziehungsweise auch super schön erzählt. Und das ist natürlich die andere Seite, die wir ja nicht vergessen dürfen. Viele beschreiben ADHS als Defizit, als Erkrankung, natürlich. Aber es bringt nicht nur Defizite mit sich, sondern ja auch Stärken wie Kreativität, Spontanität, Empathie. Wie kann man denn als Partner oder Partnerin auch lernen, diese Seite bewusst zu sehen? Also da noch mal ein bisschen so wirklich Spotlight drauf zu legen. Hast du da Tipps?
Ja, diese Superpowerkräfte kann man ganz klar benennen. Und das wäre zum Beispiel auch eine Reflexionsfrage, die ich mitgeben würde bei mir im paartherapeutischen Setting. Wie würdet ihr denn diese Superkraft benennen? Denn diese Superkräfte gibt es durchaus. Zum Beispiel diese unglaubliche Empathie, die man mitbringt. Das ist ein ganz besonderer Zauber, wenn man sich en Detail verlieren kann in den Weihnachtsgeschenken, sich wirklich in die andere Person, ins Gegenüber reinversetzen kann. Was mag er oder sie besonders gerne? Wo waren denn berührende Momente, die man geteilt hat mit der Person? Was kann man da rausziehen als Geschenkidee? Noch ein kleines Briefchen dazu zu schreiben. Das sind häufig sehr berührende Momente, wenn man die mal offenlegt in der Partnerschaft und zeigt, was denn da auch eine neurodivergente Person mitbringt an den besonderen, schönenden, herzerfüllenden Momenten in Familien-Setups, dann kann das eine ganz besonders verbindende Situation sein für die Paare.
Und wie kann man als Partner unterstützen, wenn man merkt, meine Frau oder mein Mann, dem geht es aktuell nicht gut, die Symptome sind überfordernd. Wie kann man da auch so ein bisschen als, ja, wirklich als Unterstützer agieren?
Du meinst als nicht neurodivergenter Part?
Genau.
Da kann man natürlich auf einmal trumpfen mit der Organisation, die man mitbringt, Struktur zu geben, dem anderen die helfende Hand zu reichen und zu sagen, hey, schau mal, komm, wir entwickeln einen Plan, was überfordert dich, was bräuchtest du an Unterstützungsmöglichkeiten, wie kann ich dich unterstützen, können wir Themen outsourcen, können wir Aufgaben oder Verbindlichkeiten anders verteilen, um dich zu entlasten.
Gibt es da irgend so eine, ich sag mal, ein Tool oder eine Methode, die du empfehlen würdest?
Naja, man kann natürlich, wenn es jetzt gerade dieses klassische Beispiel, gehen wir zurück, Haushaltsorganisation wirklich nochmal aufzuschreiben, zu gucken, welche Aufgaben gibt es alle, welche Verbindlichkeiten, welche organisatorischen Punkte in unserem Familienalltag, in unserem Paaralltag und dann wirklich nochmal en Detail zu gucken, wo liegen denn Punkte beim neurodivergenten Part bisher verankert und beim anderen und sind sie denn wirklich so gut verteilt oder sollte man sie wirklich nochmal umverteilen? Um da eben auch Entlastung zu schaffen, es offen zu legen, Struktur zu schaffen. Denn ein Punkt, der unglaublich hilft und wirklich unterschätzt wird und immer so ein bisschen als, naja, das kriegt man doch auch so hin, abgestempelt wird, ist diese Sichtbarkeit zu schaffen bei ADHS. Das heißt, wirklich eine ganz klare Struktur, einen Haushaltsplan aufzuhängen, nochmal ganz klar zu benennen, wer macht was wann, auch nochmal Kalendereinstellungen zu nutzen mit Push-Up-Nachrichten, damit man immer wieder daran erinnert wird, um sich wirklich nachhaltig darum zu kümmern, dass Themen gelöst werden können in der Partnerschaft und auch in der Familienorganisation.
Ich war mal auf einem Vortrag, das ist jetzt, glaube ich, tatsächlich schon 1 oder 2 Jahre her, und das war ein Panel auch zum Thema Neurodivergenzen. Und da hat eine betroffene Person, die sich auch selbst in der Community massiv auch engagiert, die hat zum Beispiel erzählt, dass es ihr persönlich viel leichter fällt, wenn sie aus täglichen Aufgaben so kleine Challenges macht, wie so ein Spiel, das man gewinnen muss, weil sie sagt, ihr Gehirn nimmt das viel besser wahr.
Ja, und da sind wir bei diesem Dopamin-Kick, der ist immer ein ganz wichtiger Punkt bei ADHS, dass man immer wieder nach dem nächsten Dopamin-Kick sucht. Und da kann das wirklich eine gute Methodik sein, dass man das Wohnungsaufräumen eher zur Challenge macht und sagt, heute schaffe ich es in fünf Minuten, die Küche aufzuräumen. Letztes Mal habe ich 6:30 gebraucht, heute schaffe ich es in 5 Minuten. Und immer wieder einen neuen Dopamin-Kick zu schaffen, um ein Belohnungssystem anzuteasern.
Mhm. Was ich da auch total interessant fand, sie sagte auch, dass sie sich zum Beispiel To-Do-Listen nicht als Liste runterschreibt, sondern sie macht so ein Achteck draus, so Kuchenstücke, und da schreibt sie es rein, hat sie für sich gesagt, funktioniert für mich mega, weil ich eher so ein Gesamtbild sehe. Also ich fand diese kleinen Tricks total spannend irgendwie.
Mhm, definitiv.
Wir haben ja jetzt die ganze Zeit auch schon darüber gesprochen, dass ADHS bei Frauen sich durch andere Symptome zeigt, eben oft übersehen wird, weil sie Masking oder Coping, hast du, glaube ich, vorhin auch genannt, einfach quasi perfektioniert haben. Was können wir denn tun, damit ADHS bei Frauen eben nicht so oft übersehen wird? Das ist natürlich ein bisschen eine große Frage, aber vielleicht hast du uns eine Einschätzung.
Aufklärung am Ende, glaube ich, hilft uns allen, darüber mehr zu wissen, damit man schon kleinere Kinder im Grundschulalter auffangen kann, denn da zeigen sich ja das erste Mal die Symptome wirklich in der Schule. Wenn man Patienten schon länger begleitet, sieht man durch die Zeugnisse hinweg, durch Jahre hinweg immer wieder kleine Hinweise in diesen Texten, in den Zeugnissen mit dabei, dass jemand zum Beispiel so ein bisschen ein Träumerle ist und im Unterricht vielleicht nicht ganz so aufpasst oder lieber beim Tennistraining kleine Blümchen am Seitenrand pflückt oder Sandburgen baut im roten Sand und so weiter und so fort, dass man da mehr die Augen offen hat für Kleinigkeiten im Alltag, die man bemerkt. Aber dazu braucht man am Ende Wissen. Und wenn man jetzt aber sich anschaut, dass die Prozentzahl der Betroffenen gar nicht so gering ist, darf man sich da wirklich nochmal mehr belesen, vor allem auch als Eltern, um seine Kinder auch schon gut zu begleiten. Denn daraus kann man ja nur gewinnbringend am Ende ein Partner, eine Partnerin werden in einer Beziehung, um da schon gute Skills zu haben, um eben gar nicht in dieses Masking, in dieses Coping kommen zu müssen, sondern schon davor Hilfemöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten an die Hand gegeben bekommt als junger Mensch.
Jetzt würde ich gerne an der Stelle ja nochmal so ein bisschen vielleicht auch eine provokante Frage stellen. Bei meinen Recherchen zu dem Thema beziehungsweise aus der Community höre ich auch immer häufiger diese ganze Aufmerksamkeit auf das Thema ADS, ADHS, wunderbar, total wichtig. Aber diese, ich sag mal, Trilliarden Videos, was alles ADHS ist und diese ganz vielen Selbstdiagnosen, dass die auch dazu beitragen können, die ganze Sache nicht mehr so ernst zu nehmen. Wie gesagt, provokante Frage, was würdest du aus deiner Expertise dazu sagen?
Also ich höre das auch sehr häufig, dass man da was entgegengeschleudert bekommt von wegen, naja, ADHS ist ja so eine Modediagnose, alle haben ADHS, wir alle befinden uns in einem Spektrum von ADHS. Was ist schon ADHS? Damit muss man ja klarkommen können. Also das sind natürlich sehr wenig wertschätzende Äußerungen für Personen, die wirklich akut betroffen sind. Am Ende helfen diese Videos, und auch wenn es Selbstdiagnosen sind, die vielleicht gar keine realen Diagnosen sind, trotz alledem Menschen, die in der Tat betroffen sind, sich mehr Wissen, mehr Unterstützung, mehr emotionale Unterstützung auch zu holen und eben zu sehen, ich bin nicht alleine mit dieser Herausforderung. Ich bin nicht die einzige Person auf dieser Welt, die mit diesen Herausforderungen zu kämpfen hat im beruflichen Kontext, im Beziehungskontext, im Familienkontext. Denn ganz viel hat es ja Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl, auf dieses, oh, ich habe es wieder nicht geschafft, ich werde Erwartungen aus meinem Umfeld nicht gerecht, ich konnte mich nicht langfristig an Abmachungen halten. Und all diese Themen, die Neurodivergente begleiten, sind manchmal wirklich frustrierend und unglaublich kraftraubend und emotional. Und da finde ich es schön, wenn viel Aufklärung in unserer Gesellschaft passiert und sich auch Menschen auf dem ersten Schritt, und da sind wir auch wieder, was kann man tun zum Thema Aufklärung? Auch das ist Aufklärung. Und das ist ein Zugang über Social-Media-Plattformen, den sich auch schon Jüngere holen können, den sich Eltern holen können, Betroffene in der Partnerschaft holen können. Von dem her finde ich es eher positiv. Natürlich jetzt mal eher fragwürdige Inhalte weggelassen. Natürlich gibt es die auch immer wieder und Fehlwissen, das da gespreadet wird. Aber von den Kanälen, die ich jetzt kenne, wo sehr viel gepostet wird, finde ich sehr positiv.
Verstehe ich total. Und im Endeffekt, diese Sichtbarkeit, die sorgt ja auch dafür, dass man, wenn man vielleicht selbst vermutet, ich könnte ADHS haben, dass man da vielleicht auch nochmal genauer schaut und überhaupt erst ermutigt wird, sich da auch ärztliche Hilfe zu holen, ne?
Ja. Und es ist natürlich eine geringe Hemmschwelle, erstmal online zu suchen oder sich Podcasts anzuhören oder, um nicht quasi die Pferde scheu zu machen in seinem Umfeld, den Eltern Sorgen zu machen, sich selbst Sorgen zu machen, sondern sich vielleicht erstmal ein bisschen was an Wissen zu holen und dann vielleicht auch mutig in die Welt hinausgehen zu können und zu sagen, hey, ich glaube, ich habe da ein Thema, ich würde da gerne in die Diagnostik gehen und mir vielleicht eine Verhaltenstherapie als Unterstützung zu holen oder.
Ja, und meine letzte Frage ist jetzt noch, jetzt würde ich eigentlich gerne nochmal auf den nicht-neurodivergenten Partner oder Partnerin in der Beziehung eingehen, wenn sie quasi das Gefühl bekommt oder er in der Beziehung, boah, ich leiste doch eh schon so viel, ich irgendwie schaue, dass es finanziell läuft, ich kümmere mich um die Kinder, bla, und jetzt habe ich noch ein To-Do, weil ich quasi mich noch mehr kümmern muss, in Anführungsstrichen. Wie würdest du als Expertin in einem Einzelcoaching oder auch in einem Paartherapie-Setting darauf eingehen?
Eigentlich ist es ja kein neues To-Do, deswegen würde ich versuchen, erstmal die Perspektive zu wechseln mit dem Klienten oder der Klientin und darauf zu schauen, dass es eine Möglichkeit ist. Es ist kein, oh Gott, jetzt hat er auch noch oder jetzt hat sie auch noch, sondern puh, endlich können wir aktiv was dagegen tun, weil das bedeutet nämlich, dass es nicht die Charakterstruktur ist oder ein, boah, ich habe keinen Bock, was zu verändern, sondern man kann etwas tun, man kann sich damit beschäftigen, man kann sich Wissen anlesen, der andere kann sich Wissen anlesen. Es ist endlich der Startschuss zu einer Transformation in der Beziehung, zu einem wirklichen Veränderungsprozess. Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, darauf den Blick zu richten.
Absolut, da will ich überhaupt nichts mehr als Frage quasi hinzuführen. Also vielen Dank, Hanna, für das Gespräch. Ich fand es wirklich super spannend, auch hier zu lernen, dass ADHS nicht nur Chaos bedeutet, sondern eben oft Kreativität, Sensibilität und Lebendigkeit. Und wenn man eben lernt, damit umzugehen und natürlich wichtig, aber auch ADHS nicht zu romantisieren. Betroffene leiden unter ihren Symptomen und wie du ja auch gesagt hast, ihnen wird oft die Schwere der Symptome einfach auch abgesprochen. Und ja, diesen Teufelskreis können wir ja wirklich nur durch Wissen, Empathie und einen offenen, nicht verurteilenden Mindset durchbrechen.
Vielen, vielen Dank für die tolle und interessante Folge, für die inspirierende Geschichte, die, finde ich, wirklich sehr positiv dargestellt worden ist. Glücklicherweise von dem Partner und ich hoffe, dass die zwei sich auch diese Perspektive in ihrer Partnerschaft bewahren können.
Ja, vielen Dank dir für deine Zeit und deine Einblicke. Und an dieser Stelle natürlich der Hinweis, unser Podcast ersetzt keine Therapie oder individuelle Beratung. Wer das Gefühl hat, Unterstützung zu brauchen, der wendet sich bitte an Fachärztinnen oder TherapeutInnen. Und wer einen Rat von Hannah Gentsch möchte, ihre Website mit allen Informationen findet ihr in den Shownotes. Und übrigens, Fabians Frau Natalia hat über ihre Erfahrungen als neurodivergente Mutter ein ganz wunderbares Buch geschrieben. Es heißt Chaos, Kinder und Konfetti und ist meine absolute und persönliche Leseempfehlung an euch alle. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr in 2 Wochen wieder dabei seid, wenn es heißt Gesagt, Gefragt, die Podcast-Therapie.